Deutschlandfunk Kultur Interview.
In einer zugegebenermaßen nicht ganz repräsentativen Umfrage des Bayerischen Instituts für digitale Transformation haben vor einer Weile nur 19%, vor so einer Weile auch nicht, also nach Beginn der Corona-Krise, nur 19% der Befragten angegeben, dass ihnen die Arbeit im Homeoffice nicht gefällt und sie so schnell wie möglich wieder an ihre eigentlichen Arbeitsplätze zurückkehren wollen. Alle anderen waren mehr oder weniger zufrieden und das wiederum macht wahrscheinlich den Bundesarbeitsminister zufrieden, denn der will ja am liebsten ein Recht auf das Arbeiten von zu Hause gesetzlich verankern. Wird also in diesem Punkt und vielleicht auch noch in anderen die Corona-Krise unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern? Wir fragen das Philipp Stab. Er ist Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Berliner Humboldt-Universität und unter anderem auch Autor des im vergangenen Herbst erschienenen Buches Digitaler Kapitalismus. Schönen guten Morgen, Herr Stab.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Glauben Sie, dass das tatsächlich eine Folge der Corona-Krise sein wird, dass auch in Zukunft viel mehr Menschen als vorher im Homeoffice arbeiten?
Das könnte tatsächlich passieren. Es gibt da sozusagen auf beiden Seiten gewisse Lerneffekte. Bei den Arbeitgebern hat man verstanden, dass sich bestimmte Prozesse weiterhin effizient, manchmal sogar effizienter gestalten lassen in dieser Art und Weise. Und bei den Beschäftigten hatten sie zumindest am Anfang, in den ersten Umfragen, hat man gesehen, dass die Zufriedenheit mit diesem Arrangement ziemlich hoch ist. Man musste allerdings auch vorsichtig sein, weil so eine Zufriedenheit sich natürlich schnell erschöpfen kann. Also sie können, glaube ich, mit ganz guten Gründen etwa die Diskussion um die Wiedereröffnung der Kitas, die wir jetzt haben, auch sozusagen deuten vor dem Hintergrund von Erschöpfungserfahrungen, die Eltern, die im Homeoffice zunächst mal ganz froh waren, dann aber nach ein paar Wochen gemerkt haben, dass die Parallelbeschulung und Betreuung von Kindern dann doch sozusagen andere Herausforderungen und dann auch in the long run sozusagen Erschöpfungsgefahren birgt, als man sich das am Anfang vorgestellt hat.
Ja, für die Arbeitgeber hat es aber natürlich auch Vorteile. Ich stelle mir gerade eine Bürofläche vor, die jetzt vielleicht noch 600 Quadratmeter umfasst. Gibt viel Größeres, aber das ist, sagen wir mal, sehr realistisch. Könnte man neue Mietverträge abschließen, auf 150 Quadratmeter gehen in Zukunft, ne?
So ist es. Und es gibt ja auch sozusagen Unternehmen am Markt, die schon länger genau auf diese Art von Modell setzen, flexibler mit dieser Art von Fixkosten für Büroraum umzugehen. Es gibt noch einen anderen Faktor und das ist, dass andere Umfragen ebenfalls zeigen, dass die Leute im Homeoffice von der Stundenzahl her eher mehr arbeiten als in Anführungszeichen Normalkonstellation. Auch das ist natürlich eher etwas, was sozusagen als Arbeitgeber positiv gesehen wird.
Es gibt ja andererseits auch Arbeitgeber, ich kenne so einen, betrifft nicht mich persönlich, der extrem misstrauisch ist und der genau das Gegenteil unterstellt, nämlich dass man um 9 Uhr den Computer anmacht, sich anmeldet und dann erstmal 3 Stunden frühstücken geht. Gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, warum das so ist, dass die Leute in Wirklichkeit häufig mehr arbeiten zu Hause?
Naja, sie sparen sich natürlich, um es mal ganz einfach zu sagen, erstmal die Anfahrt zur Arbeit und wenn sie sozusagen ungefähr in demselben Arbeitsrhythmus drin geblieben sind von ihrem Lebenszuschnitt, den sie vorher hatten, dann sitzen sie dann, wenn sie einen Weg zur Arbeit von einer Stunde haben, vielleicht einfach eine Stunde früher am Rechner. Ja. Und so sozusagen kommt das dann wahrscheinlich zunächst mal zustande. Auch da ist nicht klar, ob sich das sozusagen verstetigen wird. Aber Sie wollen ja auch ein bisschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Und da gehört dann natürlich auch dazu, dass sozusagen Kontrollinstrumente, die das auch sichern, dass die Leute dann eben nicht, wie Sie gerade sagten, um 9 Uhr den Computer anschalten, dann erstmal 3 Stunden frühstücken gehen, dass Kontrollinstrumente, die das verhindern, ebenfalls mit dieser Krise, so scheint es zumindest, in sozusagen Rückenwind gekriegt haben, weil es natürlich ein sozusagen in gewisser Weise auch legitimes Interesse der Arbeitgeber an der Kontrolle der Arbeitszeit ihrer Beschäftigten gibt. Und das kann man natürlich auch, wie man sagt, remote sozusagen aus der Ferne ins Homeoffice durchsetzen.
Da gibt es noch einiges zu klären, finde ich. Allein die Frage, eigener Computer oder nicht und. Aber lassen Sie uns mal jetzt ein bisschen den Bereich Homeoffice endlich verlassen. Fallen Ihnen eigentlich noch andere Sachen ein, die sich jetzt gerade in der Corona-Zeit zeigen, die Ihrer Meinung nach auch so Teil der Zukunft unserer Arbeit sein werden?
Naja, es geht natürlich gerade so auf der technologischen Ebene oder wenn es sozusagen um die Installation neuer Technologien geht, dann geht natürlich im Moment sehr vieles sehr schnell, was sozusagen in vielen Unternehmen jahrelang sehr, sehr langsam ging. Also Ich denke da etwa an Firmen, die zum Beispiel Veranstaltungen anbieten im Bildungsbereich. Da hatten sie Situationen, wo jahrelang teilweise sozusagen so digitale Formate halt diskutiert zwar, aber nie umgesetzt wurden. Und dann ging das auf einmal nach 3 Jahren Diskussion innerhalb von einer Woche und alle waren dann sozusagen darauf umgestellt und auch darin adäquat geschult. Diese Dinge werden in einem bestimmten Ausmaß sicherlich auch bleiben.
Nun haben viele Politiker, Gewerkschaften, Journalisten, sogenannte normale Menschen natürlich jetzt in den letzten Wochen auch festgestellt, jetzt würden wir doch endlich sehen, welche Berufe wirklich systemrelevant sind. Und wir wissen alle, was da gemeint ist, von der Drogeriemarktverkäuferin bis zur Schwester im Krankenhaus oder zur Pflegerin, wie es heute heißt, im Krankenhaus. Glauben Sie, dass das eine langfristige Wirkung haben wird, dieser Eindruck, den wir jetzt plötzlich haben?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, glaube ich, weil natürlich wir uns sozusagen mit der Logik dieser Krise auch neue Konflikte in der Arbeitsgesellschaft oder sagen wir mal, weitere Konflikte in der Arbeitsgesellschaft eingehandelt haben. Und einer ist der, wie man eigentlich mit diesen jetzt neuerdings als systemrelevanten, klassischerweise aber eher in der Soziologie etwa als Dienstleistungsproletariat beschriebenen Berufsgruppen eigentlich umgehen wird, wenn diese Krise einmal vorbei ist. Denn es ist ja klar, dass man sozusagen Versprechen und Hoffnungen oder Hoffnungen zumindest auf Lohnsteigerungen nicht so einfach mit einer Logik der Haushaltskonsolidierung unter einen Hut kriegen wird. Und da sozusagen wird es ordentlich knirschen und das eben auch politisch, weil natürlich der Staat in gewisser Weise sozusagen auch eine Verantwortung mit dieser Erklärung der Systemrelevanz übernommen hat, an der in Zukunft auch gemessen werden wird.
Aber wird es wirklich knirschen? Denn ich meine, man wird ja jetzt monatelang sagen, wir geben Milliarden, insgesamt wird die Billionengrenze überschritten aus, um den Branchen und den Menschen zu helfen, die jetzt keine Arbeit mehr haben. Da wird man doch auch sagen, na gut, aber all die, die ja nun total viel Arbeit hatten aufgrund der Krise, denen müssen wir nun gerade nicht helfen.
Wir erleben ja im Moment sozusagen eine Situation, die nochmal vergrößert und skaliert der ähnelt, die wir nach der Weltfinanzkrise von 2008, 2009 hatten. Und die Situation, die Sie damals hatten, war eben auch, dass man sozusagen über so eine Neusortierung und neue Gerechtigkeitsformate zwar gesprochen hat, danach aber relativ klar sozusagen, dass trotz Wirtschaftswachstums in Deutschland, das ja vollkommen unverhofft kam, weiter auf sagen wir mal, Sparkurs, gerade was diese Berufe angeht, geblieben ist. Und die Stimmen, die genau dieses Programm, aber dann eben wieder nochmal aufgeblasen, wegen dem Ausmaß der Krise, nach der Corona-Krise wieder durchziehen wollen, die sind ja längst da. Wird ein politischer Konflikt sein, ob es so wird, wie Sie es beschrieben haben, nämlich, dass man diesen neuen Ansprüchen auch irgendwie wird gerecht werden können. Und dann die Frage, wie man das tut, über höhere Steuern, für wen und auf was, nicht wahr? Oder ob man sozusagen eine Austeritätspolitik, wie wir sie nach 2008, 2009 für Südeuropa durchgesetzt haben, jetzt auch tatsächlich für Deutschland durchsetzen wird, was natürlich dann massive Konflikte erzeugen würde.
Philipp Stab, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Berliner Humboldt-Universität und Autor des Buches Digitaler Kapitalismus. Herr Stab, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.